Warum sollte uns jemand so etwas antun? Wir haben von Anfang an gesagt, das ist auf jeden Fall Fremdenfeindlichkeit. Und unsere Meinung hat sich zu keinem Zeitpunkt verändert. Wirklich. Also es ist ja so. Du sagst zu jemandem 40 Tage lang, dass er verrückt ist. Und am Ende glaubt er selber, dass er verrückt ist. Wir waren an so einem Punkt angelangt. Vielleicht hatten wir das ja tatsächlich gemacht und konnten uns bloß nicht erinnern. Wir waren an so einem Punkt, aber Gott sei Dank ist herausgekommen, diese ganze Neonazi-Sache, wenn auch spät. Und zwar klipp und klar, alles ist an die Oberfläche gekommen. Wir waren so erleichtert, das kann man sich nicht vorstellen, weil ihre Behauptungen sich nicht bestätigt haben. Es ist nicht das rausgekommen, was sie wollten. Sie haben versucht, alles zu verdecken, aber das hat nicht funktioniert. Also ich glaube, was hier nochmal klar wird, ist einerseits dieses Äußern des Wissens von Anfang an, aber auch, dass sich eben auf der Straße was verändert hat. Also das war tatsächlich ein Prozess von 7 Jahren, bis dann eben die Selbstenttarnung kam. Und das hat auch in der Straße tiefe Wunden hinterlassen. Und irgendwann war die Straße auch an einem Punkt, das berichten eigentlich auch alle, wo es auch innerhalb der Straße Verdächtigungen gab. Obwohl es dieses Wissen gab und obwohl von Anfang an gesagt wurde, das war ein rassistischer Hintergrund, ist es irgendwann gekippt. Und also das war einerseits eine Spaltung, die quasi die Straße von außen isoliert hat, die im Grunde genommen das komplette migrantische Milieu nach außen abgespalten hat. Und dann hat die Bombe noch innerhalb der Straße diese Gräben, beziehungsweise nicht nur die Bombe, sondern eben auch die Ermittlungen und diese stigmatisierenden Begriffe wie Dönermorde, diese Anschuldigungen, dass es sich um Schutzgelderpressung und so weiter handeln müsse. Das hat tatsächlich auch innerhalb der Straße eben auch diese Mauer des Schweigens, von der aus eben die Rede war, eben ja begünstigt. Und deswegen war es doppelt wichtig, dass es dann eben rausgekommen ist und dass es eben dann eine Anerkennung dessen gab. Dass es eben nicht auf ewig verdeckt werden konnte, sondern eben, dass es rausgekommen ist.
So, als letzten lesen wir den Metin. Das mit dem Morden ist natürlich ein noch größerer Schmerz. Ich kenne fast alle Angehörigen der Toten. Sie trauern alle sehr. Immer wenn über diese Sache gesprochen wird, werden sie wieder daran erinnert. Die Mädchen, die zu diesem Zeitpunkt der Morde 11 oder 12 Jahre alt waren, sind heute verheiratet und haben Kinder. Und diese Menschen wurden wochenlang auf die Polizeiwache mitgenommen und verhört. Einigen Angehörigen wurde gesagt, dein Vater hat mit der Mafia zusammengearbeitet oder dein Vater hat dieses oder jenes gemacht. Anderen haben sie gesagt, dein Vater ist in die und die Geschäfte verwickelt. Er fährt nach Holland oder irgendwo anders hin. Sie hatten es immer auf solche Sachen abgesehen. Vor diesem Hintergrund konnte ich mich glücklich schätzen, wir sind zumindest nicht gestorben. Wir leben und wie ich bereits gesagt habe, was passiert ist, ist passiert. Und jetzt erleben die Angehörigen ihren Schmerz noch einmal. Hoffentlich werden die wahren Schuldigen, die über allem stehen, auch gefunden. Und auf die Frage, was ist ihnen vorgegangen, als sie erfahren haben, dass der NSU für den Bombenanschlag verantwortlich war, sagt er, ich habe nichts gedacht, was soll ich denn daran ändern? Sie haben sowieso ihre Strafe erhalten oder werden ihre Strafe erhalten. 2 Personen sind gestorben. Es wurde gesagt, dass sie Selbstmord begangen haben. Da wissen wir natürlich nicht, ob das tatsächlich Selbstmord war oder irgendetwas anderes. Und die andere, die Frau, steht jetzt sowieso vor Gericht. Sie wird ihre Strafe verbüßen. Natürlich sind das einzelne Vorkämpfer. Das Wichtige ist, dass man den Kopf von denen findet, dass man herausfindet, wo sich die Quelle befindet. Und ich glaube, genau das ist es, was wir in Zukunft tun müssen, um tatsächlich zu verstehen, was eben dieser NSU-Komplex bedeutet. Und ich glaube, das ist auch die Gefahr mit diesem Gerichtsverfahren jetzt, dass es natürlich da ein Urteil geben wird und die Zschäpe ein paar Jahre oder viele Jahre im Gefängnis sitzen wird und dass die Gefahr sozusagen herrscht, dass dieses Kapitel geschlossen wird, dass dann diese Akte zugemacht wird, auch geschichtlich. Und deswegen ist es eben so wichtig, eben auch den Betroffenen ihre Geschichten auch in die Gerichtsakten reinschreiben zu lassen, um diese offenen Fragen weiterhin zu artikulieren, zu sagen, es ist noch lange nicht klar, es ist überhaupt nicht klar, sozusagen, wer war der NSU alles, wer ist heute noch der NSU, wer gehört dazu, was ist das Netzwerk und was ist die Logik dahinter.
Migrantinnen haben sich in diesem Land eine sichtbare Existenz aufgebaut und Rechte erkämpft, die ihnen nicht mehr zu nehmen sind. Nicht erst seit den 1950er Jahren wandern auch jenseits staatlicher Regulierungsversuche Menschen aus anderen Ländern ein, bauen sich hier ein Leben auf und verändern dieses Land auf eine Art und Weise, die wir als zivilisatorisch und pluralistisch empfinden. Bisher haben Migrantinnen stets auf die Angriffe ihrer etablierten Lebenswelten Antworten gefunden. Und auch jetzt, im Zuge des Terrors, des gesellschaftlichen NSU-Komplexes, haben sich die Betroffenen der Gewalt gefasst, verbündet und sind in die Offensive gegangen. Sie klagen an den Alltagsrassismus, das öffentliche Desinteresse, die mediale Denunziation, die politische Entrechtung, die juristische Nachlässigkeit und den staatlichen Anteil an Nazi-Strukturen. Die vorliegende Publikation ist dieser Offensive verschrieben.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, also genau, es gibt jetzt einfach die Möglichkeit für euch, Fragen zu stellen, in Diskussionen reinzugehen. Da ist so ein Mikro, das geht rum. Ich würde mal versuchen, dass ich euch hier so alle sehen kann. Und
ich sehe gar niemanden da jetzt.
Rannehme.
Da ist niemand. Da ist niemand, ja, da sitzt gar niemand.
Gibt es schon was?
Ist alles gesagt.
Dann fange ich mal an. Oder ist, achso, nee, dann bitte. Kemal Altun vielleicht?
Ah, Kemal Altun. Achso, die Demo. Ja, Kemal Altun war ein politischer Flüchtling, der vor der Militärdiktatur in der Türkei geflohen ist nach Deutschland, der wieder abgeschoben werden sollte und den sie festgenommen hatten und der dann aus dem Fenster des Polizeigewahrsams gesprungen ist und in den Abgrund gesprungen ist und gestorben ist. Und Kemal Altun wurde dann so zum Symbol eigentlich der deutschen Asyl- und eben auch Abschiebepolitik, also für die Kampagne gegen Abschiebung. Kemal Altun steht sozusagen sinnbildlich dafür mit seinem Tod.
Das war jetzt ganz schön viel, also ich bin beeindruckt, dass ihr habt ziemlich viel Fässer aufgemacht und ziemlich viel zum Denken gegeben. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Ich frage jetzt mal was zum Prozess, weil es gibt ja mehrere Dokumente, die ich, also ich war noch nicht da, aber es gibt ja inzwischen, glaube ich, von der Süddeutschen schon zwei sozusagen Jahreszusammenfassungen, wo die ja einzelne Fragmente aus den Prozessberichten genommen haben und daraus so eine Zusammenstellung gemacht haben, die dann auch nochmal so mit Schauspielerinnen szenisch gelesen wurde. Ich kann das total empfehlen, sich das mal anzuhören oder durchzulesen. Da wird ja klar, finde ich, dass in dem Prozess was passiert, was eben, also dass das einen Unterschied macht, zum Beispiel zu dem Prozess, den es gegeben hat gegen Anders Breivik, der so diesen Anspruch hatte, wirklich eine gesellschaftliche Aufarbeitung ein bisschen von dem zu machen, was da passiert ist, sozusagen eben wirklich auch die Verletzungen der Betroffenen zu Wort kommen zu lassen, sondern ich finde, das sind sehr beklemmende Dokumente, wo wirklich klar wird, für genau das, was ihr jetzt auch gemacht habt, die Erfahrungen und die Geschichten der Betroffenen, der Verletzten überhaupt kein Platz ist. Oder wenig. Das ist natürlich jetzt auch so ein subjektiver Eindruck. Und was mich aber vor allem erschrocken oder sozusagen geklemmt hat, ist diese Dreistigkeit, mit der so diese Nazis da auftreten, also so auch so eben wirklich so ein völliges Selbstverständnis ihres Handelns. Also da wird dann Blood and Honor dargestellt als so eine nette Truppe, wo man sich zum Saufen getroffen hat, was völlig normal ist, wo irgendwie klar ist, so quasi, das haben doch im Osten alle gemacht. Da war man halt bei Blood and Honor. Und also ich finde, es gab ganz viele so Beispiele, wo klar ist, es gibt überhaupt keinen Druck auf so dieses Täterinnenumfeld, sich irgendwie ja da zurückzunehmen oder so, sondern die erzählen da so selbstverständlich drüber, als würde man irgendwie von einem Ausflug mit einem Kegelclub und ja klar, dann haben die mich gefragt, dann habe ich denen halt meinen Pass gegeben, das ist doch kein Thema. Und ich finde, da kommt so ganz viel raus. Und da würde ich mich jetzt mal, also genau, das so ein bisschen, wie war das jetzt, als ihr da wart? Wie habt ihr die Situation da erlebt? Und jetzt mit den Leuten aus der Kolbstraße, die da waren, wie haben die das erlebt, diesen ganzen Prozess nochmal? Oder jetzt diese zwei Tage erstmal?
Also um das nochmal zu sagen, ne, ich glaube, jedem von den Nebenklägern ist klar, dass dieser Prozess ganz enge Grenzen hat. Dass nur ein ganz kleiner Teil der Täterin angeklagt ist und das ist allen bewusst. Und nichtsdestotrotz hat dieser Prozess auch eine große Bedeutung, nämlich insofern, als dass die gesamten Betroffenen über viele Jahre kriminalisiert worden sind und als Täter selber abgestempelt worden sind. Und jetzt ist eben der Punkt, wo sie eben nicht als Täter, sondern als Ankläger dastehen und wo ihre Geschichte, naja, in gewisser Weise anerkannt wird, es ist vielleicht kein Begriff, für den ich mich sonst immer so stark mache, aber tatsächlich auch nochmal dieses Opfersein in diesem Spiel einmal anerkannt wird. Und sie haben da auch auf dieser Bühne noch einmal die Chance, quasi aus dieser erstmal einmal zum Opfer zu werden, wo sie ja vorher viele Jahre die Täter waren, und dann aber auch ganz konkret aus diesem Opferstatus nämlich wieder rauszutreten, indem sie nämlich diejenigen sind, die in der Position sind und sagen, ja, wir klagen an. Es gab bei der Pressekonferenz, die wir vorgestern hatten, da saß Kemal, der auch häufig bei uns in der Initiative mitmischt, saß auf dem Podium, und der wurde gefragt von einer Journalistin, ob er denn Angst habe, in den Gerichtssaal zu gehen und Beate Zschäpe dagegenüber zu treten. Und er hat gesagt, nee, die muss Angst vor mir haben. Sie ist diejenige, die Angst haben muss. Und ich glaube, das ist eben auch ein wichtiger Schritt. Und insofern, ja, der Prozess hat ganz enge Grenzen. Ja, das muss man auch immer wieder kritisieren und man muss es auch immer wieder sichtbar machen. Es ist nur ein ganz kleiner Teil der Täter angeklagt. Ja, wir werden da nie was über die Rolle des Verfassungsschutzes, über die Rolle der Politik erfahren. Aber auch ja, es ist der Ort, an dem erstmal die Opfer anerkannt werden.
Da kann man nochmal sagen, also ich meine, ganz am Anfang ist das Gericht auch nochmal anders umgegangen, auch mit den Angehörigen der Mordopfer hier. Der Vorsitzende Götzl, der war da, hatte da einen anderen Talk drauf am Anfang und war auch unwirscher und ungeduldiger. Und auch die Bundesanwaltschaft hat da öfter reinkamellt, wenn die Leute angefangen haben zu reden. Das ist mittlerweile nicht mehr so, und das hat auch was damit zu tun, dass es sozusagen politischen, gesellschaftlichen Druck gibt von außen. Es ist zwar nicht so, dass das Gericht die Leute fragt, ja, erzähl doch mal genau, welches Unrecht ist hier geschehen, aber sie unterbrechen die Leute auch nicht mehr, wenn sie das eben erzählen. Und das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Ich habe das ja eben gesagt, Gerichtsakten sind eben auch immer Geschichtsakten. Und natürlich ist das nicht Verhandlungsgegenstand. Nichtsdestotrotz ist es nicht zu unterschätzen, wie wichtig es ist, dass es aktenkundig wird, dass die Leute das erzählen, dass es aufgeschrieben wird, dass es sozusagen dazugehört. Und mit den Nazis da, also klar, jeder dieser Zeugen müsste eigentlich auf der Anklagebank sitzen, weil klar ist, die gehören zu dem terroristischen Netzwerk dazu. Ich meine, wenn man das vergleicht mit sozusagen anti-linken Prozessen, vielleicht sogar noch mit RAF oder bewaffneter Kampf, wo jeder, der dann einen Flugblatt zu Hause im Keller hat, gleich da mitsitzt. Also das ist natürlich ein Witz. Auf der anderen Seite sind die Nebenkläger natürlich auch in dieser Schwierigkeit behaftet, dass wenn sie die Zeugen wie Angeklagte behandeln, sozusagen, na, ihr steckt doch da mit drin, euch müsste man anklagen, steht sofort die Bundesanwaltschaft oder die Verteidigung der Nazis, die da irgendwie ähnliche Interessen scheinbar verfolgen, auf und sagt, naja, passen Sie auf, also jetzt belasten Sie sich selber, jetzt müssen Sie nichts mehr sagen. Das heißt, wenn man da Infos will von den Nazi-Zeugen, dann darf man sie nicht als Verdächtige behandeln, weil sonst sagen die sofort, ja, dann sage ich hier nichts mehr. Und dann sind sie eben nutzlos. Also das ist irgendwie diese perfide Situation dann da auch. Aber klar, dass die da einfach so rumlügen können und da eigentlich nicht gezwungen werden. Das Gericht hat ja auch Möglichkeiten, Leute zu zwingen, Aussagen zu erwirken. Das ist natürlich schon wirklich ein Skandal, dass sie da irgendwie das Blau vom Himmel da erzählen können, offensichtlich. Ja.
Und ja, ein zweiter Punkt wäre vielleicht dieser NSU-Komplex, weil ich denke, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also weil das auch was ist, wo ich denke, da da ist ja auch nochmal so ein zweites Versagen, auch sozusagen vielleicht eher von linker Seite, von antifaschistischer Seite, dass man, also ich habe das zumindest persönlich so wahrgenommen, dass es da ein unglaublich großes, große Hilflosigkeit und großes Schweigen gegeben hat, eigentlich direkt nach diesem 4.11.2011. Oder wo ich, glaube ich, auch mit was völlig anderem gerechnet hatte und dachte, jetzt kommt das raus, wir sind alle irgendwie wahnsinnig erschrocken, weil wir genau das, was eben vielen anderen schon lange klar war, nicht gesehen haben. Und eher gedacht hätte, dass daraus eben aber auch nochmal so ein großer Druck entsteht. Und ich nehme ihn nicht so wahr. Und ich habe gerade gedacht, dass eigentlich ja, also genau die Strukturen, die sich ja eigentlich mit genau diesen Netzwerken auch lange beschäftigt haben, und da tauchen ja ganz viele alte, das ist ein blödes Wort, aber in Anführungsstrichen alte Bekannte wieder auf, also Leute, die wirklich seit den 90ern aktive Nazis waren, Thorsten Heise und diese ganzen Arschgeigen, Hamburger Sturm, diese ganzen alten Blatt- und Honor-Netzwerke, mit denen ja wirklich viele auch schon lange beschäftigt sind. Und aber genau die Strukturen, bis mit einzelnen Ausnahmen, melden sich eigentlich relativ wenig zu Wort. Und es passiert eigentlich was anderes, was ich aber auch interessant finde, dass eben eher sozusagen aus so zweite, dritte Generation Leute, die vielleicht eher literarisch, journalistisch, künstlerisch aktiv sind, ganz viel gemacht haben und das Thema total auf die Tagesordnung gebracht haben. Also wo ich finde, also ich in meiner Wahrnehmung immer noch auch so ein linkes Versagen sehe, in dem wir immer noch stecken. Und wo ich so denke, das sind jetzt so, ja, ich weiß nicht, ich weiß jetzt gar nicht, was die Frage ist eigentlich. Vielleicht, wie kommen wir da raus? Aber.
Ich glaube, wir kommen da raus. Ich glaube, es ist falsch, immer nur auf dieses linke Versagen zu schielen, sondern ich glaube, was auch die Idee vielleicht von diesem Buch oder auch von diesem Prozess, den wir da in München, nee, Quatsch, in München nicht sehen, also diesen Prozess des Sprechens, des Wahrnehmens dieser Perspektive, das ist vielleicht eher das, worauf man sich beziehen sollte und sich nicht immer auf das Versagen der Linken so zurückziehen. Ich meine, ein Anfang ist eben gemacht und da muss man jetzt einfach, glaube ich, am Ball bleiben. Also was soll ich mir Gedanken über das Versagen der Linken machen, ne?
Nee, es wäre also vielleicht so.
Ich finde das ja richtig, sich da zu überlegen. Das haben sich, glaube ich, alle überlegt. Ich habe mir das auch überlegt. Ich habe das ja mitgekriegt. Ich habe ja schon in Köln gewohnt, 2004. Ich habe das auch mitgekriegt, dass da eine Bombe war. Und dann ist es aber wieder unter so einem Radar ziemlich schnell verschwunden. Und natürlich ist das eine wichtige Frage. Das kam ja auch in der Soundcollage, dass jemand das nochmal deutlich gesagt hat. Wenn die Linke damals gesagt hätte, also man muss das auf jeden Fall in diese Richtung, man besteht darauf sozusagen, dann wäre da vielleicht nochmal was anderes dann passiert. Aber wie Daniel sagt, es gibt trotzdem so ein Unbehagen auf unserer Seite mittlerweile, was ziemlich groß ist, wenn sozusagen die deutsche Linke darüber redet, dass sie selber versagt hat. Weil der Punkt ist, dass die Opfer wissen wollen, wer dahinter steckt und wie viel Staat da drin steckt. Und dann gibt es immer wieder die Situation, dass von Antifa-Seite gesagt wird, nee, das Problem heißt Rassismus, wir müssen uns über unseren eigenen Rassismus unterhalten. Und das mit dem Geheimdienst und so, das ist hier so Verschwörungstheorie und das Wichtige ist doch unser Rassismus. Und wo man denkt, wir wollen aber wissen und die wollen wissen, sozusagen, wer steckt da konkret dahinter? Und ich glaube, oder ich verstehe es auch nicht, dass wenn jetzt so eine Situation wie jetzt gerade gegeben ist, dass selbst die Tagesschau radikaler ist als man, also als viel Linke und der Munter, die FAZ da die Auflösung des Verfassungsschutzes fordert und der Staat teilweise also da wirklich in Stolpern gerät und da auch mit ihrem Personal da nicht mehr richtig klarkommt, also dass man so eine Situation hat, wo man ja mal so nach, als Linker, ich unterstelle euch das jetzt einfach mal, ihr seid Linke und so, da ja Interesse dran hätte, jetzt da mal so ein paar Schritte vorwärts zu gehen, das wäre ja mal eine historische Chance. Und was passiert? Die Leute sagen, wir müssen über unseren eigenen Rassismus, der so durch uns durchzieht, so critical und so white und so, müssen wir drüber reden und stattdessen nicht nach vorne zu gehen. Und das ist was übel ist, weil es eben, wie Daniel auch gesagt hat, wieder erneut sozusagen die Migranten und ihre Fragen und ihre Thesen wieder über den Mund wischen, sagt, nee, was ihr da redet, das spielt überhaupt keine Rolle, wir beschäftigen uns hier mit uns selber oder vielleicht auch noch mit Pegida-Deutschen, aber eigentlich mit euch eben nicht. Und das ist, und deswegen ist es zwar richtig, also ne, das ist eine richtige Frage, die muss sich, glaube ich, jeder auch stellen, aber jetzt für diesen Prozess, glaube ich, wäre eben gerade mal so eine andere tatsächlich historische Chance gegeben, hier bestimmte Dinge zu thematisieren. Zum Beispiel Verfassungsschutz mit seinem neuen Präsidenten ist voll auf Kuschelkurs mit allen antirassistischen Gruppen. Die klopfen überall an, trinken mit denen Kaffee, es gibt fast keine Podiumsdiskussion über rechts oder rechten Terror, wo nicht einer vom Verfassungsschutz offiziell mitsitzt. Die reden mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, die reden mit der Staatsantifa und alle reden mit denen mit. Die schreiben in den Büchern mit und so weiter, wo man sagt, naja, also da kann, so kann man damit umgehen. Man könnte auch damit umgehen zu sagen, nee, mit euch reden wir hier erstmal nicht, weil wir nicht genau wissen, wie sehr ihr in dieser Mordserie verwickelt seid. Und sagen wir das nicht wissen, seid ihr hier kein Gesprächspartner für Auseinandersetzungen um Strategien gegen rechts. Passiert aber genau das Gegenteil, aber das wäre ja zum Beispiel was, was man machen könnte. Also ich sage so, also das wäre vielleicht hilfreicher als mit diesem eigenen Rassismus. Ja, pff, der ist immer da und irgendwie immer schlimm. Aber also ich glaube, jetzt gerade gibt es so eine Chance. Und deswegen, ja, weiß ich auch nicht.
Ja, ich würde es vielleicht nochmal, also genau, da würde ich total unterstreichen. Und ich wollte, glaube ich, auf was anderes hinaus. Und das ist eher, das kann man vielleicht auch eher offensiv wenden, dass ich so denke, es gibt ganz viel Wissen und das ist irgendwie auch da. Und vielleicht ist es natürlich auch immer gerade so in so antirassistischen, antifaschistischen Zusammenhängen immer so diese Generationswechsel, die auch immer nicht ganz reibungslos sind, dass vielleicht auch viel Wissen inzwischen verschütt gegangen ist. Aber ich denke eigentlich, die ganzen Leute sind ja noch da. Und auch wenn wir bis heute nicht genau wissen, wie, in welcher Form die verstrickt sind oder wie eng die dran waren oder ob sie vielleicht wirklich zum Täterinnenkreis gehören oder zumindest zum direkten Unterstützerinnenumfeld, ist klar, es sind die gleichen Strukturen, die das getragen hat, und die gibt es alle noch und die sitzen alle bequem in ihren Sesseln. Und André Eminger geht irgendwie, wo ganz klar ist, der ist ganz nah an den Täterinnen dran gewesen, geht irgendwie ein und aus im Gerichtssaal und fährt mit der U-Bahn nach Hause, und ohne jetzt irgendwas aufrufen zu wollen, finde ich das sozusagen, also widerspricht das dieser ganzen Auffassung von so Antifa-Strukturen, die immer mit der größtmöglichen performativen Offensivität durch die Gegend laufen sozusagen, aber eigentlich sitzt dieses ganze scheiß NSU-Netzwerk irgendwie überall in dieser Republik unangetastet, also noch nicht mal ein Outing-Flugblatt taucht auf. Und das finde ich eher, also das würde dann Dresden mal offensiv, also ich denke, da ist echt dringend Handlung angesagt und da muss ganz dringend was passieren. Und natürlich eben auch auf dieser Ebene von staatlichen Strukturen. Und ich würde das vielleicht nochmal ein bisschen anders drehen wollen, auch weil ich denke, so, genau, wir kommen, denke ich, auch mit diesem ganzen Rassismus immer nur als so eine selbstreflexive Veranstaltung, also das ist sicher was ganz Wichtiges, aber allein nicht aus, aber es ist, glaube ich, schon auch nochmal wichtig, wie zu, also so ein Zwischenweg, weil ich denke auch immer so, die eine Person oder die Struktur zu suchen, die schuldig ist, ist vielleicht auch ein bisschen irreführend, sondern nämlich genau wie so ein Gewaltverhältnis auch entsteht gesellschaftlich, das nämlich genau durch diese ganzen Alltagsrassismen sich quasi füttert und durch so eine Mischung aus postnarzistischen Strukturen, das ist ja was auch von anderer, also was jetzt zum Beispiel, na hier Gremlitz dann da konkret nochmal benannt hat, wer hat denn eigentlich diese ganzen Leute ausgebildet, woher kommt der Staatsschutz, woher kommt der Verfassungsschutz, das sind alles alte Nazitäter gewesen, die Strukturen gebildet haben. Und dann natürlich auf der anderen Seite dieser ganze Alltagsrassismus, kommt nur eher aus der Pädagogik, aber da sieht man das ja tagtäglich, wie Kolleginnen über Schülerinnen reden oder über andere, also über wie wird über Kinder, genau, die irgendwie mehrsprachig aufgewachsen sind oder wie über die geredet wird, wie leichtfertig an Schulen, das wissen wir ja nun bei allen Forschungen über institutionellen Rassismus, wie leichtfertig Lebensperspektiven weggewischt werden mit irgendwelchen Schulverweisen und so und völlig mit leichter Hand, immer mit rassistischer Argumentation. Und wenn man das weiterdenkt auf andere Institutionen, und ich finde, dann macht das halt auch alles total Sinn. Und dann braucht es gar nicht immer eine Struktur, die das sozusagen bestimmt anordnet, sondern dann ist es genau dieses Ineinandergreifen von Indifferenz, von Rassismus, von Abwertung im Alltag und so, der dann sowas eben möglich macht. Und da zusätzlich natürlich noch Leute, die dann vielleicht auch wirklich ein ganz konkretes Interesse haben, das zu vertuschen. Irgendwer letztens so gefragt hat, jetzt bei der Frage, den Mord aufzuklären in Dresden, wenn man gesagt hat, wie Polizei sind eigentlich die Dresdner Nazis?
Ja, das schließt sich auf jeden Fall nicht aus, das wollte ich auch nicht sagen. Also so ein Geheimdienst kann auch nur so agieren, wenn die Politik es stützt. Und das geht wiederum nur, wenn die Öffentlichkeit da auch so tickt. Also und das ist Rassismus, Alltagsrassismus, und den muss man, der ist da automatisch mit drin thematisiert. Also es geht nicht um die Dethematisierung von Rassismus. Also das ist natürlich das, was das alles trägt. Also insofern, so rum schon, das ja auf jeden Fall, klar. Aber warum so eine Angst davor herrscht, sich damit auseinanderzusetzen, das ist wirklich, ja, weil sich, also ich würde ja sagen, weil sich ein Abgrund auftut. Wenn man sich damit beschäftigt, tut sich ein riesengroßer Abgrund auf, und dann darin fühlt man sich nicht so richtig wohl. Also und dann macht man doch lieber so ein bisschen klein-klein auf der Straße oder sonst wo, aber ja, keine Ahnung. Wie seht ihr das denn? Ich meine, das würde mich auch interessieren.
Ich habe bleibt immer wieder irgendeine Barriere von Unvorstellbarkeit dazwischen, trotz alles. Also, ne, wenn es Lady Heidrug ist, guckt das Feld war sein. Also, und wie lange es ihn noch gab und was da vielleicht ja auch noch für Reste gibt, da weiß man ja auch absolut nichts drüber. Oktoberfestattentat ist auch ein Beispiel, wo wir nach wie vor nichts wissen. Und trotzdem setzt man auch irgendwie wieder Hoffnung in den NSU-Prozess. Was eigentlich völlig absurd ist. Also da, das ist so ein Punkt, den ich in dem ganzen Konglomerat doch ziemlich spannend finde und wo ich irgendwie ja manchmal über mich selbst erstaunt bin, woher das kommt, dass es doch immer wieder ja sowas aufkommt, aber ich gleichzeitig eben auch dann auf der anderen Seite eben sowas wie den NSU-Prozess mit all seiner Begrenztheit trotzdem, ne, man da irgendeine Form von Aufklärung oder das ist zumindest niedergeschrieben oder was auch immer, irgendwas verbindet man damit und das finde ich noch ein spannenden Punkt, ich weiß nicht, wie ihr das, wie ihr den so erlebt. Und der vielleicht auch anders ist auf der migrantischen Perspektive. Ich weiß nicht genau, oder ihr das so ein bisschen geschildert habt, ne? Von, da ist es eher vorstellbar.
Also nochmal, genau, du hast ja gerade ganz konkret gefragt, ne? Wie seht ihr das denn? Mich macht es maßlos wütend und ohnmächtig. Also diese Ohnmacht auch irgendwie. Also jetzt nochmal, wir haben vorhin über 2011 gesprochen. Also diese Fassungslosigkeit, also das ist so präsent und es macht mich aber maßlos wütend auch, dass irgendwie diese Wut auch in unseren Kreisen, sage ich jetzt mal, irgendwie gedeckelt wird und ich weiß nicht wodurch. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich frage mich auch, warum das irgendwie, warum wir irgendwie wie so, als wenn ein Tropfen aus uns raus ist und also ich bin so wütend, dass er eigentlich platzen könnte, aber ich, ich verstehe nicht, warum wir nicht gemeinsam so wütend sind, dass es endlich platzt. Das ist, aber ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch und viele Leute sind irgendwie, können das von anderen Seiten betrachten. Also bei mir, ich bin so. Also ich bin wütend. Genau, das kenne ich, ne? Es wird einem, ja, du bist ja so emotional. Ich denke, Emotionalität gehört auch dazu.
Auf jeden Fall, ja.
Und du wirst vielleicht einfach deutsch, zu deutsch.
Ich bin zu deutsch.
Ja, in deiner ich meine das nicht als Vorwurf. Ich meine, was ich wollte sagen, was ich sehr, das ist kein Vorwurf, das ist einfach mit der deutschen Sichtweise, wird ja auch immer gesagt, von die deutsche Linke und die sich jetzt in Selbstkasteilung ergeht oder die einfach nur paralysiert ist oder sich mit Selbsterfahrungen befasst oder irgendwie sowas. Ich fand das total wunderbar in diesem Vortrag, wie ihr die Geschichte der Migration in oder nach Deutschland gezeichnet habt, durch die sogenannten Gastarbeiter, die Herkunft der Menschen, die die Kolbstraße bilden und überhaupt die Herkunft, und, also die Herkunft der Nichtdeutschen, beziehungsweise inzwischen eben der aber Gastarbeiter in der zigsten Generation hier, die, wie ihr ja geschrieben habt, schon längst den Braten gebrochen haben, wohingegen die Deutschen, inklusive der deutschen Linken, der, die wir hier so sitzen, auch, sich das eben nicht vorstellen können, was eigentlich abgeht, vernetzungstechnisch mit Verfassungsschutz und gewalttätigen Nazi-Bang.
Genau, das kann ich mir ja vorstellen. Und deswegen macht es mir so viel. Genau das kann ich mir vorstellen.
Ja. Ja, was man so ein Tropfen, der platzt nicht.
Und ja, weil ich verstehe nicht, warum das alle anderen nicht so wütend.
Genau, weil sie irgendwie zu deutsch sind.
Ja, das ist akzeptieren.
Das ist unsere Sozialisation, denke ich. Das ist einfach die Weißbrot. Weißbrotisierung.
Gibt es sonst noch was aus dem Publikum? Also ich meine, es gibt wahrscheinlich noch 1000 Punkte, über die wir weiterreden können. Aber sonst würde ich vorschlagen, wenn es jetzt noch konkrete Fragen gibt, mir fällt mich auch gerade keine mehr ein, dann machen wir einfach mal Schluss und genau, können dann einfach gleich hier oder woanders beim Bier noch weiterreden. So ein bisschen in entspannterer Runde. Sag euch nochmal vielen, vielen Dank. Es war echt ein, überhaupt, dass ihr es noch hergeschafft habt nach den 3 Tagen. Es war ein super spannender, wichtiger Vortrag. Ich hätte mir dreimal so viele Leute dafür gewünscht. Können es ja ordentlich weiter erzählen, dass es sich immer lohnt, ins Lagerhaus auf die Veranstaltung zu kommen. Ich würde auch noch mal gerne kurz genau darauf hinweisen, also ich denke eh, dass gerade, mir lag die Frage vorhin noch auf der Zunge und ich habe sie jetzt nicht gestellt, weil das nochmal so ein ganz neues Fass aufmacht, aber ich denke, dass gerade schon eine Zeit ist, wo wir genau auch nochmal gucken müssen, wer ist eigentlich wie von was betroffen und uns genau diese Frage nochmal stellen müssen angesichts der ganzen rassistischen Mobilisierung, die es im Moment gibt. Wie schlimm ist es eigentlich schon? Ich finde das eine ganz wichtige Frage, um sich vielleicht auch nochmal wieder ein bisschen aus der eigenen Passivität zu reißen. Ich glaube, dass da gerade erst was losgeht und dass es ganz wichtig ist, das im Auge zu behalten und sich dringend wieder zusammenzuschließen und dringend wieder zu gucken, wie wir nicht wieder irgendwann davor stehen und sagen, warum haben wir eigentlich nicht vorher genauer hingeguckt? Also genau auch lernen, aus dem zu ziehen, was wir jetzt hier gerade gehört haben. Und genau, in dem Zug würde ich eh sagen, haltet die Augen offen, guckt irgendwie, was in der nächsten Zeit passiert, ob es irgendwie vielleicht ja auch nochmal Möglichkeiten gibt, sich hier zu vernetzen. Und gerade an diesem Punkt auch nochmal die Leute, die das betrifft, zu Wort kommen zu lassen, wird es auf jeden Fall dieses Jahr in Bremen noch ein paar Gelegenheiten geben, weil wir, wie gesagt, mit diesem Freundeskreis um die Familien Yilmaz und Aslan, die eben damals in Mölln betroffen waren von dem Anschlag. Also der Schwerpunkt, die haben so ein bisschen ihr Gedenken verlagert, weil die Stadt Mölln dafür sozusagen tauber Ort ist, der davon seit 20 Jahren nichts wissen will. Deswegen haben die Veranstaltungen inzwischen immer wieder woanders stattgefunden, in Hamburg, in Lüneburg. Und dieses Jahr wird Bremen Schwerpunkt sein, deswegen will ich jetzt schon mal sagen, so gegen Ende des Jahres, November, 23. November ist der Jahrestag, wird hier sicher einiges passieren. Es wird hoffentlich die Möllner Rede, die es jährlich gibt, wird in Bremen stattfinden. Wir hoffen auf der Nacht der Jugend, das wäre schön, weil das ja auch eine große Veranstaltung ist. Es wird sicher irgendwie ein großes Konzert geben und so weiter, Rahmenveranstaltungen. Und genau, ich würde mich freuen, wenn ihr da auch dann hinkommt. Und ansonsten sage ich nochmal ganz lieben Dank und wünsche euch allen noch einen schönen Abend.
Ja, auch vielen Dank. Vielen Dank.
Especially to be here without you. There's a Greta Garbo and an